Ich fand das Thema deshalb sehr spannend, weil in einem meiner Lieblingspodcasts, Pardiologie von Charlotte Roche und ihrem Mann, sprechen die über ihre Kindererziehung und dass es so fatal ist, weil man es nie richtig machen kann. Die haben dann damals Bücher gelesen und heute ist das alles überholt. Heute ist ihr Lieblingsbuch, wird irgendwie als sehr schädlich dargestellt heute. Und ich fand es total witzig, weil sie, die Charlotte Roche, sich so freut, dass ihre Kinder keine Massenmörder geworden sind oder keine Mörder geworden sind, weil die haben einmal die Kinder auf der Terrasse überrascht. Da waren die irgendwie 3 oder so, erzählt sie, glaube ich. Und die hatten Scheren und die waren so verdächtig lange ruhig. Und dann sind sie nach draußen gekommen und dann hatten die im gesamten Garten jeder Blume den Kopf abgeschnitten. Und dann hat sie so gesagt, eigentlich für sie war es nur eine Frage der Zeit, bis sie Menschen mit der Schere den Kopf abschneiden. Und sie sieht es als Erfolg, dass das nicht passiert ist. Was sind so Sachen? Sagt, was denkt sich ein Kind dabei, wenn es mit der Schere durch den Garten geht und jeder Blume den Kopf abschneidet? Ich habe mir nur so überlegt, ein Kind definiert das ja noch nicht als den Kopf der Blume, oder so? Nein. Da liegt doch was anderes hinter, ja, wahrscheinlich, oder?
Also ich denke mal, dass ein Kind da jetzt überhaupt gar nichts Schlimmes bei denkt, ja? Sondern dass es tatsächlich merkt, oh, ich kann damit was abschneiden. Das ist ja so ein erstes Entdecken von so einem Gerät auch. Und das ist doch irgendwie witzig, wenn da auf einmal alle Köpfe weg sind, oder? Also es ist doch auch irgendwie kindlich gesehen sehr experimentell, würde ich sagen. Das ist ja nur von unserer Bewertung als Erwachsener der Horror, der Kopf ist weg, ja, und auch noch das Schönste an der Pflanze abgeschnitten.
Ja, das finde ich halt witzig. Warum,
also es ist so,
warum
unsere Bewertungsmuster.
Entscheidet sich aber das Kind für die Blüte und nicht für das vertrocknete Blatt unten? Weil es wahrscheinlich das markanteste Merkmal ist,
ja,
ne?
Ja, also ich finde das jetzt nicht so negativ.
Ich fand es auch nicht so negativ. Nee. Ich fand nur so lustig, wie sie drüber geredet haben. Und ja, dann hat sie auch gesagt, wie sie bei ihrer Tochter immer, wenn die Angst vor irgendeinem Monster unterm Bett hatte oder so, immer gesagt hat, da ist kein Monster, da ist wirklich kein Monster. Und irgendwann dann mal bei der Therapeutin gelernt hätte, es wäre viel besser zu sagen, da ist ein Monster, ich rede mal mit ihm. Genau. Und dann so genau, unters Bett bücken und sagen, ja, okay, du kannst jetzt gehen. Genau. Und dann so sagen, okay, da war ein Monster, aber jetzt nicht mehr.
Ja, genau.
Wie entscheidend sind diese Dinge, was später aus so einem Kind wird?
Ich glaube, das ist so schwer zu beantworten wie alles. Diese Dinge sind sehr entscheidend, aber die sind eben auch in beide Richtungen sehr entscheidend. Also ich glaube, was ein Kind daraus macht und was es daraus lernt, das ist eben sehr, sehr unterschiedlich und sehr individuell vom Kind aus gesehen. Ja? Das eine Kind kann dadurch eine totale Angststörung kriegen, wenn die Mama sagt, da ist kein Monster. Ja? Mhm. Und es selbst aber ja die Angst immer noch hat und diese Angst sich immer weiter aufbaut und die Eltern auch ungeduldig werden, was ja häufig der Fall ist, und immer so tun, als ob das Kind jetzt langsam spinnt und langsam zum Psychiater muss und sowas. Dann kann sich da eine richtig große Angststörung daraus entwickeln, ja. Und ein anderes Kind könnte vielleicht sagen, okay, die Mama hat gesagt, da ist kein Monster, dann ist da kein Monster. Schluss. Mhm. Ja? Also das kommt ja darauf an, wie das Kind auch gestrickt ist. Von daher kann man diese Antworten, die können fatal sein, aber die können auch gerade das Richtige gewesen sein. Ja? Also das glaube ich,
also bleibt unterm Strich, wie du es machst, ist egal.
Ja, wie du es machst, ist egal. Und ich glaube einfach auch, was du gerade gesagt hast von diesem Interview da, das geht ja jeder Mutter oder allen Eltern so, wenn sie sich damit beschäftigen, sagen wir mal so, ja, dass man tatsächlich sämtliche Bücher erstmal kauft und rauskramt und in die Bibliothek rennt, wenn es sowas noch gibt, oder in googelt wahrscheinlich heute und guckt, was ist denn die richtige Erziehung. Ja. Ich glaube, man will ja da tatsächlich als Eltern es weitestgehend alles immer richtig machen. Ja. Also es gibt natürlich die schwierigeren Fälle, wo tatsächlich die eigene Kindheit ja so schlimm war, dass man es gar nicht schafft, das Kind vor Blessuren zu schützen, weil man es einfach auch weitergibt. Aber ich glaube, viele Eltern beschäftigen sich schon damit, wie mache ich es richtig? Angefangen beim Wickeln, beim Stillen, beim Füttern, ja, und dann natürlich weiter in der Erziehung, mit dem Impfen, mit der Gesundheit. Und dann aber eben auch weitergehend in der Schule, wie lernt man denn richtig? Also ich glaube, dass sich viele Eltern mit den Themen beschäftigen und es jeweils generations- oder zeitgemäße Erziehungsbücher gibt, ja, also die genau in diese Generation auch passen, weil natürlich da gerade Autoren sind, die das Thema aufgreifen, erfassen und tatsächlich für diese Generation dann auch schreiben. Von daher sind heute mit Sicherheit die Bücher, die ich hatte, als ich euch erzogen habe, überholt. Ja? Also nicht überholt in dem Sinne, es funktioniert nicht mehr, sondern damals war es passend, aber heute gibt es neue Sachen. Also ich würde das immer eher entspannt
sehen. Du hast ja das Ergebnis deiner Bücher gerade dir gegenüber sitzen. Eins Ergebnis deiner Bücher. Du sagst aber auch, du hast dich eben nicht viel, also bei dir gab es nicht viele Bücher und du hast dich nicht groß an Ratschlägen orientiert. Hast du dich bewusst dagegen entschieden oder gar nicht drüber nachgedacht?
Ich habe fatalerweise, Entschuldigung Patrick, den Erstgeborenen.
Den hast du als Versuchsobjekt für
uns. Nein, nicht als Versuchsobjekt. Aber da hatte ich noch die, zumindest zu Anfang, die Unsicherheit, wie macht man das richtig mit dem Stillen und Schlafen? Ja, weil das natürlich immer so eine Anfangsstartsituation ist, die einem echt fordert. Ne? Und da der ziemlich viel geschrien hat, war ich da sehr desorientiert. Und da habe ich, ich habe oftmals in meinem Leben diese Erfahrung gemacht, dass ich zu einem Fachmann in Anführungszeichen gehe und den frage und dann eine Antwort kriege, wo ich dann rausgehe und sage, ja, ich bin doch nicht bescheuert, ich höre auf mein Gefühl. Also, dass ich so für mich selbst über diese Antworten, die ich da kriege, denke, nee, das stimmt überhaupt nicht mit meinem Gefühl überein und ich höre lieber auf mein Gefühl. Das habe ich schon ganz oft erlebt, ja.
Weißt du eine konkrete Situation, wo du dich quasi über den Rat hinweggesetzt hast?
Also da war das zum Beispiel der Rat, dass man das Kind 4 Stunden ins Bett legen sollte, schlafen lassen sollte, auch wenn es schreit, ja, also schreien lassen sollte, dann 4 Stunden wieder aufnehmen und wachhalten, also dass dann einen strengen Rhythmus einführt. Ja. Und wo ich von vornherein gefühlt habe, das stimmt nicht, das geht so nicht. Ja? Ein Kind ist kein 4-Stunden-Rhythmus oder sonst was. Also wo ich dann so gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Ja? Oder das werde ich auf gar keinen Fall tun. Und dann wieder in meine eigene Wahrnehmung gekommen bin und gesagt habe, nee, ich mache es lieber so, wie ich das fühle. Und dann fahre ich gut.
Was war denn damals deine Lösung?
Dass ich ihn viel aufnehme, viel rumtrage, viel schütze und gern habe und lieb habe und irgendwie eine neue Beziehung zu ihm aufbaue. Aber natürlich probiert man sowas zu Anfang aus, wenn man überhaupt keine Erfahrung hat. Ne? Mhm. Aber dann natürlich dann mit den folgenden Kindern diese Experimente nicht mehr macht, sondern weiß, nee, sowas mache ich nicht mehr. Ja? Mhm. Also ich halte mich an meinen eigenen Rhythmus und ich mache das so, wie es für mich passt. Und ich habe ja immer diese fatale, weiß ich nicht, ob fatal, aber vielleicht auch sinnvolle Lösung für mich, dass ich mich immer, wenn, an Fachleute wende, die selbst die eigene Erfahrung gemacht haben. Ja? Mhm. Und das war damals zum Beispiel eine Kinderärztin, die selber auch keine Kinder hatte. Ja? Mhm. Und wo sich das natürlich dann immer wieder fein bestätigt als Glaubenssatz, ja, dass ich denke, ja Frau, wenn du selber keine Kinder hast, weißt du nicht, wie es ist und dann hältst du einfach besser die Klappe über Erziehung. Und so gehe ich ja oft durchs Leben, dass ich denke, nee, ich gehe zu Leuten, die Erfahrung haben und nicht zu jemand, der die Erfahrung gar nicht hat. Mhm. Ja? Also wobei jetzt das sehr plakativ ist und ja dann auch zum Beispiel im Bereich des Kinderkriegens alleine schon. Ja? Also ich kann nicht zu einem Mann als Gynäkologen gehen, der selber noch nie ein Kind gekriegt hat, ja? Weil der fühlt es nicht. Der fühlt mich nicht als Frau, der fühlt nicht, wie man Kinder kriegt und der weiß auch nicht, wie es geht im Ende. Ja? Der hat es gelernt in der Uni. Aber
der weiß grob, wo es rauskommt.
Der weiß ziemlich grob, wo es rauskommt. Und so gehe ich ja durchs Leben. Ja? Also dass ich die Leute ernst nehme, die ihre Erfahrung haben, das heißt ja dann eben auch diese vertikale Orientierung. Ja? Also die Leute, die das Problem gelöst haben, nehme ich mir als Vorbild. Das habe ich immer gemacht. Und nicht die Horizontale, die auch die gleichen Probleme haben und auch keine Lösung haben. Also das finde ich ein sehr sinnvolles Modell, auch bei der Kindererziehung.
Mhm. Ich finde aber, wenn wir bei den Monstern unterm Bett bleiben, der rationale, logische, erwachsene Mensch erklärt natürlich dem Kind, dass da unterm Bett keine Monster sind. Das ist, finde ich, intuitiv eine total normale Reaktion. Mhm. Ich komme nicht von selbst drauf zu sagen, ja, da ist ein Monster unterm Bett oder ich glaube, in ihrem Fall war es eine Hexe und ich rede jetzt mal mit der Hexe. Das geht ja so gegen die menschliche, erwachsene Vernunft. Braucht es nicht dann Bücher, Ratschläge und so von außen, damit man mal auf so Gedanken gebracht wird erst?
Ich glaube einfach, wenn man eine gute Intuition hat und sich selber gut vertraut und auch ein bisschen Fantasie hat und selber nicht allzu viele Blockaden hat, dann fallen einem in solchen Situationen intuitiv gute Ideen ein.
Okay.
Und ich glaube, da kann man ziemlich drauf vertrauen, dass das so ist. Ja, dass man so spürt, was das Kind braucht und da auch den entsprechenden Einfall zur richtigen Zeit hat. Das glaube ich schon. Ich finde, es ist okay, wenn man sich Bücher zur Hilfe nimmt. Und es gibt auch saugute natürlich. Mhm. Ja, oder gute, sagen wir mal, gar nicht mal Ratgeber, sondern wirklich Begleiter. Ja, wo man wirklich mal immer nachgucken kann, was macht man denn, wenn? Ja, oder was könnte man denn vielleicht machen, wenn? Ich finde es kritisch, wenn man diese Sachen versucht, eins zu eins ins Leben umzusetzen. Mhm. Ja, und sich selbst dann auch ständig den Druck macht oder die Erwartung hat, dass man das dann auch schafft, wie das damals bei mir eben mit diesem Stillen und Schlafen von Kindern ist. Ja, du legst das Kind hin und es schläft nicht. Und du lässt es einmal schreien und zweimal schreien und es schläft immer noch nicht. Ja? Und du merkst dann einfach, wenn du dich so eng an solche Bücher hältst, das stimmt nicht mit dem Leben überein. Ja? Mhm. Sondern du musst immer noch gucken, was macht das Leben mit dir. Ne? Und das finde ich wichtig. Dann hat man so einen Hinweis, was könnte ich machen? Aber wenn ich fühle, dass es nicht stimmt, lasse ich es auch. Ja? Mhm. Aber ich könnte ja mal ausprobieren. Also ich kann ja mal mir die Möglichkeiten eröffnen. Mhm. Ne? Aber heute, zu eng halten finde ich nicht gut.
Ne? Heute ist er 31 und schläft ganz hervorragend durch.
Würde gerne wahrscheinlich mehr schlafen und wenig schreien.
Ja, aber ich finde, also ich habe gerade überlegt, was da die Intuition hinter sein könnte, hinter Monster unterm Bett und vergleichbaren Situationen. Ich glaube, das Entscheidende ist, wenn man das Kind schon mal ernst nimmt, oder?
Auf jeden
das
Fall.
Das zieht sich ja so durch, weil da Mama, da ist ein Monster unterm Bett, ja okay, dann ist da ein Monster unterm Bett, das ist deine Wahrheit.
Genau.
Und genauso
mit allem.
Ich schreie, weil mir irgendwas wehtut, nicht zu sagen, nee, tut doch gar nicht weh, genau. Sondern du schreist, also tut's dir weh.
Genau.
Auch wenn es offiziell nicht schlimm war oder nach erwachsener Vernunft. Oder das auch, was ich mal in einer anderen Folge erzählt habe, so den Rat, wenn das Kind nicht vom Spielplatz zurück will, dann gar nicht argumentieren, ja, aber wir müssen nach Hause, weil die Oma kommt gleich, sondern wenn das Kind dann schreit, zu sagen, ja, ist scheiße, ne? Mhm. Wir müssen weg vom Spielplatz und es ist richtig kacke, ne? Also irgendwie, okay, man kann weniger fluchen, aber so grundsätzlich
weniger
mal
hässliche Wörter brauchen.
Aber mal grundsätzlich einfach das Kind in seinem Gefühl ernst zu nehmen.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt da auf jeden Fall drin. Und wirklich jedes Kind, auch wie unterschiedlich die Kinder auch sind. Ja? Also es gibt ja eben Schreikinder und es gibt solche, die sehr pflegeleicht sind und es gibt einfach so, ja, dass die bunte Mixtur und sehr individuell angelegt. Ja? Also dass man so denkt, da ist tatsächlich jedes Kind anders. Und dabei dann tatsächlich jedes in seinen Bedürfnissen so, wie es ist, ernst zu nehmen. Das ist so die Herausforderung. Ja? Man kann ja dann auch sagen, Mensch, guck mal, deine Schwester macht auch nicht so ein Theater. Mhm. Ja? Oder dein Bruder hat aber schon längst keine Windel mehr. Ja? Mhm. Und sowas zu lassen, wirklich so zu sagen, hey, ich sehe dich, du bist ganz individuell, du brauchst die Zeit für irgendwas und du hast eben Angst vor den Monster unterm Bett. Das gibt's tatsächlich. Gucken wir mal, komm. Ne? Mhm. Und nicht zu sagen, weißt du, dein Bruder ist 2 Jahre älter, der hat keine Angst. Ja? Das ist total bescheuert. Weil du nimmst dem Kind damit erstmal die eigene Wahrnehmung, ja? Also weil du das nicht ernst nimmst. Und auch tatsächlich so eine Wahrhaftigkeit, dass es sich jemals noch traut, dir zu sagen, dass ein Monster unterm Bett ist. Ja? Also wenn ich das 2-mal gehört habe als Kind, ich bin mir sicher, da ist ein Monster und die Mama sagt mir immer, da ist kein Monster, dann sage ich dir das nicht mehr. Da habe ich nur noch Angst, ja, oder heul, wenn die weg ist, ja, oder hab dann die Angst, weil ich dann gar nicht mehr mich vertraue oder vertrauensvoll an sie wenden kann, ja, also sowas muss man einfach dabei bedenken, ja, in dem Moment, wo ich ein Kind dann nicht ernst nehme, entwickeln sich viel mehr belastende Situationen für das Kind, als wenn ich mich da mal drauf einlasse, es ernst nehme und mir die Zeit auch nehme und den Raum, ne?
Was waren, jetzt können wir immer zurückrechnen, du hast 4 halbwegs in Ordnung Erwachsene zustande gebracht. Was waren so deine größten Herausforderungen mit uns? Wir haben ja jetzt schon drüber geredet, der Patrick, der war ein furchtbares Schreikind. Ich fasse das mal so zusammen. Was waren so deine größten Herausforderungen mit uns, auch die sehr individuell waren für jedes Kind?
Jetzt mit euch persönlich oder mit der Umgebung? Mit der Umgebung war natürlich das Nicht-Impfen und solche Sachen. Ne? Mhm. Aber mit euch persönlich, die Herausforderung war tatsächlich dieser Einstieg ins Kinderhaben mit Patrick. Weil jeder sagt einem natürlich immer, dein Leben ist, nachdem du ein Kind hast, komplett anders. Und jeder antwortet darauf, ach ja, das kriege ich schon hin. Ja? Mhm. Und jeder denkt dann, scheiße, das habe ich nicht gewusst, dass das so ist. Ja? Und man muss sich tatsächlich mit diesem Gedanken, dass das Leben nicht mehr so ist wie vorher, erstmal auch anfreunden. Ja? Also es gibt natürlich Eltern, die sich tierisch drauf freuen und sich schon auf diese Veränderung freuen. Aber ich glaube, es sind die wenigsten. Den wenigsten ist tatsächlich bewusst, was es bedeutet. Mhm. Das ist wirklich so. Ich habe das ja auch mal witzig euch schon gesagt, diese Veränderung war so, ein Kind zu kriegen, bedeutet einfach, das hört sich jetzt ganz schlimm an, das hast du dann lebenslang.
Und irgendwann sitzt dir gegenüber und interviewt dich.
Also du hast das nicht wie andere Sachen, wo man sagen kann, hört dann wieder auf oder gebe ich weg. Ja? Sondern, und das ist, glaube ich, dem wenigsten so bewusst, dass das wirklich so ein Schritt ist in eine neue, in ein verändertes Leben, was dann erstmal so ist und sich ständig verändert. Ja, du hast, also das fand ich auch interessant, gerade jetzt, wenn man nochmal beim Schreikind, beim Kleinkind anfangen. Man denkt dann so, nach 4 oder 5 oder 6 Wochen, bei Patrick war es dann halt was später, da denkt man dann so, boah, jetzt habe ich es endlich geschafft, es schläft durch. Das war dann mal 5 Tage, dann war es wieder anders. Ja? Mhm. Also es ist nichts, was so statisch ist, sondern es sind tatsächlich jeden Tag Veränderungen. Mhm. Da warst du froh, dass der eine Zahn durch ist, kommt der nächste. Ja? Mhm. Also du hast so nie mal eine Situation, wo du entspannen kannst und sagen kannst, so, jetzt bleibt das so. Ja? Oder hast du gerade mal ein paar Nächte Ruhe, kriegst eine Erkältung, hat die Nase zu, wieder keine Ruhe. Also du hast so ständige Sachen, die, wo man sich dran gewöhnen musste. Und mit euch jetzt speziell, denke ich mal, ja, gab es da immer wieder Herausforderungen, weil sich jeder so anders entwickelt hat und auch jeder so seine Position in diesem Familiensystem erstmal finden musste. Und das ist ja auch nicht so einfach. Also, dass man, wenn man wie bei euch jetzt so eng aufeinander auch Geschwister hat, da ist es natürlich nicht so einfach, wenn man da sich durchsetzen muss und man muss so seine Rolle erstmal finden, sich zu positionieren in der Familie. Ne? Mhm. Aber so spezielle Sachen kann ich jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen.
Das ist mein Hinweis an meinen großen Bruder Patrick, falls du zuhörst. Ich habe echt versucht, auch bei uns Probleme zu finden, aber nur du wirst klar benannt als Schreikind. Wir anderen schienen insgesamt sehr pflegeleicht zu sein.
Nee, ich kann schon noch ein paar Sachen erzählen.
Nein, aber ja, das war so
markant. Das war halt der Einstieg ins Kinderkriegen. Ja. Das ist jetzt gar nicht mal so Patrick, das wäre wahrscheinlich jedes andere Kind auch gewesen. Ja, ne? Ja. So, und Annamel, die einfach nie gekrabbelt ist, sowas wäre ja witzig dann. Ne? Ja. Also, dass man so Themen schon hat.
Ja, aber das war tatsächlich immer witzig in der Nachbetrachtung, ja, wenn wir die Videos gesehen haben, wie sie komisch einbeinig mit gerobbt ist.
Ja, so hoppelt, ja.
Ist es im Nachhinein witzig und in dem Moment hast du dir tatsächlich Gedanken gemacht, okay, was stimmt nicht?
Also ich war ja zum Glück, ich sage das ja immer, ich bezeichne das ja immer so ein bisschen als naiv, ja. Ich glaube, das ist eine sehr im Nachhinein positive Naivität, die ich da habe, ja? Dass ich nicht sofort alle Alarmglocken höre, was alles sein könnte, sondern tatsächlich erstmal gucke, was ist und die Sachen nicht sofort als Krankheit erlebe oder als falsch erlebe, sondern tatsächlich so zulassen kann, dass sich jeder mal so entwickeln darf, wie er ist. Und ich nicht direkt zu 1000 Ärzten renne und mir da sagen lasse, was die für eine Behinderung hat, mhm, in so einem Fall, ja. Und in dem Sinne finde ich das eine sehr positive Naivität, mhm, wie das bei mir immer ist, ja, dass ich mich wirklich gut auf mich verlassen kann, mir die Sachen erstmal angucke und dann überlege, okay, was macht man jetzt mal damit? Mhm. Ja, aber nicht direkt so Panik kriege, oh, da ist die Entwicklung nicht normal, wir müssen sofort alle Register ziehen und alle Sachen untersuchen lassen und Hirn untersuchen und sonst was machen lassen. Weil das ist ja heute wirklich so, wenn man nicht vertraut und nicht in sich ruht als Eltern, glaube ich, ist es fatal, was da alles erstmal auf Google auch geht. Ja? Dass man natürlich jede Fehlinformation bei den Kindern sofort mal nachgoogeln kann, was alles gestört sein könnte, finde ich krank, ja, würde ich nicht tun, sondern ich würde das Kind immer so lassen, wie es ist und erstmal sehr versuchen, es nett anzunehmen und lieb anzunehmen, egal was ist. Und dann aber auch, hat es auch Vorteile, wenn man natürlich dadurch früh was entdecken kann, was man vielleicht noch beheben könnte. Das andere ist, früher sind wir halt dann eher vielleicht zum Arzt gerannt oder hat dann direkt Panik gekriegt und dachte, oh, was müssen wir jetzt, dürfen wir nicht übersehen, dass irgendwas, eine Entwicklung übersprungen wird oder sowas. Ja. Da lobe ich mir einfach immer diese Ruhe und Entspannung, die ich habe, tatsächlich nicht zu viel Information zu wollen.
So. Ich habe vor kurzem mit einer Freundin geredet, die frisch gebackene Mutter ist. Und dann habe ich so gesagt, ja, irgendwann muss ich eigentlich mal ein Kind kriegen, weil ich mal wissen will, wie sich diese Liebe anfühlt, von der so viele sagen, das weiß man erst, wenn man das Kind hat. Und dann hat sie so gesagt, ja, aber da sind so viel mehr Gefühle noch, diese Sorgen, die man sich macht und da hängt noch so viel mehr dran. Wie geht man an sowas ran, wenn man diese geballte Verantwortung fühlt?
Das kann man ja auch sehr unterschiedlich fühlen. Ne? Das ist ja wieder so das gleiche Thema. Ich glaube einfach, wenn man, das wäre so auch mein Aufruf da, oder was heißt Aufruf, aber zumindest mal meine Idee dazu, dass Eltern, die das vielleicht auch hören, einfach zunächst mal so bei sich bleiben und so gucken, wo mache ich mir denn überall Sorgen? Wo habe ich denn überall Ängste? Weil es sind immer noch die eigenen Gefühle, die man hat. Das Kind ist nur der Auslöser von was, ja. Aber die Gefühle sind ja trotzdem bei mir, ne? Und wenn ich mir um jeden Pups, der ist und jeder Pickel, der kommt und jedes, weiß nicht was, Rülpsen, was ein Baby macht, schon Sorgen mache, dass irgendwas nicht stimmen könnte, dann stimmt ja bei mir was nicht, ja. Grundsätzlich ist die Natur und die Selbstheilung und auch so ein kleines Kind sehr, sehr stark und sehr, sehr kraftvoll. Ja? Und man kann ja auch dem Kind mal vertrauen, dass es auch die ein oder andere Sache ganz gut packt und durchstehen kann. Ne? Und also ich finde sowieso immer, der Aufruf ist immer erstmal bei sich selber gucken, was habe ich alles für Ängste da. Ja? Und das Leben ist nicht, ich finde diesen Ausdruck ganz schön, das Leben ist freundlich. Ja? Das Leben zeigt einem immer, auch da in der Kindererziehung und auch da in den gesundheitlichen Themen, was Babys oder Kinder betrifft, das zeigt einem irgendetwas. Aber grundsätzlich ist das Leben erstmal freundlich. Das will einem nichts Böses. Ja? Und da so ein Grundvertrauen drin zu haben in sich selber, seine eigenen Themen mal ein bisschen zu hinterfragen, finde ich schon sehr hilfreich.
Mhm. Und die Kinder ernst nehmen, wenn die Monster unterm Bett sind.
Auf jeden Fall, das ist das Größte.
Okay, bei mir waren irgendwann keine Monster mehr unterm Bett. Nee, ehrlich gesagt erinnere ich mich tatsächlich nie. Das ist so ein Klischee. Ich weiß gar nicht, vor was für Sachen ich Angst hatte. Auf jeden Fall kann ich mittlerweile gut einschlafen, auch ganz, wenn du ganz weit weg bist. Genau. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Danke, Stefanie.
Danke, Janika.